Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir erreichen das 6. Kapitel des Johannesevangeliums. Und dank der exakten Ortsangaben, die in diesem Evangelium häufig zu finden sind, wird unmissverständlich klar, ein erneuter Ortswechsel ist angesagt. Kapitel 5, die Heilung eines Kranken am Teich Bethesda, fand in Jerusalem statt. Jesus war wegen eines jüdischen Feiertags dorthin gereist. Der Schauplatz am Anfang von Kapitel 6 ist dagegen wieder die nördlich gelegene Provinz Galiläa. Den Fischerort Kapernaum, direkt am See Genezareth gelegen, hatte Jesus zu seiner Wahlheimat gemacht. Jesus, gerade noch ist er in Judäa gewesen, genauer gesagt in Jerusalem am Teich Bethesda, und dann plötzlich am Anfang von Kapitel 6 ist er in Galiläa am See Genezareth anzutreffen. Manch einer hätte erwartet, dass wenigstens kurz erwähnt wird, Jesus ist erneut von A nach B gezogen. Aber auf manche Einzelheiten verzichtet das Johannesevangelium einfach. Gerade Johannes macht ganz am Schluss seines Evangeliums darauf aufmerksam, ich zitiere den allerletzten Vers, es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Also, weder das Johannesevangelium noch die anderen Evangelien enthalten einen lückenlosen Bericht über alle Ereignisse, die Jesus in den Jahren seines öffentlichen Auftretens erlebt hat. Wenn man das griechische Neue Testament zur Hand nimmt, auf dem unsere heutigen Bibelübersetzungen basieren, dann findet man übrigens am Anfang von Kapitel 6 einen versteckten Hinweis darauf, dass sich zwischen der Heilung des Kranken am Teich Bethesda und der gleich folgenden Begebenheit auch noch manch anderes zugetragen haben könnte. Was im Deutschen einfach nur mit dem Wörtchen danach wiedergegeben wird, bedeutet eigentlich nach diesem, und zwar im Sinne von nach diesen Ereignissen. Und weil die Heilung des Kranken am Teich Bethesda nur ein Ereignis war, kann man davon ausgehen, dass es danach noch weitere Ereignisse gab. Was nun am Anfang von Kapitel 6 geschildert wird, geschieht, ich zitiere, am Galiläischen Meer, das auch See von Tiberias heißt. Wenn Sie dieses Gewässer auf einer Landkarte suchen, dann kann es durchaus passieren, dass Sie es nicht finden werden. Obwohl es, je nach Wasserstand, mit einer Länge von bis zu 21 Kilometern und einer Breite von bis zu 12 Kilometern so winzig nicht ist. Des Rätsels Lösung? Das Galiläische Meer bzw. der See von Tiberias ist häufig unter seinem dritten Namen als See Genezareth zu finden. Doch damit noch nicht genug. Im Alten Testament taucht er auch noch als See Kinneret auf. Johannes bevorzugt die Bezeichnung See von Tiberias. Und wenn es gleich in Vers 1 heißt, danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt, dann kann man davon ausgehen, dass ihn diese Überfahrt an die Nordseite des Sees bringt, weil er ja aus dem Süden kommt. Die Begebenheit, über die in den ersten 15 Versen berichtet wird, ist als Speisung der 5000 ziemlich bekannt. Und in allen vier Evangelien wird darüber berichtet. Von daher bietet es sich an, die vier Berichte miteinander zu vergleichen und eine möglicherweise nicht vorhandene Information durch die entsprechende Stelle aus einem anderen Evangelium zu ergänzen. Wie vorhin schon gesagt, enthält keines der Evangelien eine lückenlose Auflistung aller Ereignisse, die Jesus in den letzten Jahren seines irdischen Lebens erlebt hat. Und gerade deshalb ist es recht interessant, darauf zu schauen, wie die vier Evangelisten die Berichte in ihren Evangelien anordnen. So fällt zum Beispiel auf, dass im Johannesevangelium, kurz nach dem Bericht über die Speisung der 5000, eine recht lange Rede Jesu über das Brot des Lebens folgt. Und diese Rede ist nur im Johannesevangelium zu finden. Wunder, werden von Johannes bevorzugt als Zeichen tituliert. Damit weist er darauf hin, dass sie einem bestimmten Zweck dienen. Eben als Zeichen für etwas. In Kapitel 20 heißt es dazu, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Dieser Vers zeigt recht schön, dass Wunder nicht einfach nur zufällig geschehen, sondern dass sie als Zeichen einem Zweck dienen, nämlich sie sollen den Glauben fördern. Genug der Vorrede. Es wird nun Zeit, dass wir uns den ersten Versen des Bibeltextes zuwenden. In den Versen 1 bis 4 wird berichtet: Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Während Jesus also mit seinen Jüngern im Boot den See Genezareth überquerte und vermutlich im Norden des Sees an Land ging, marschierten ihm viele Leute auf dem Landweg hinterher. Den Berg, den Jesus mit seinen Jüngern aufsuchte, würden viele von uns wahrscheinlich kaum als Berg, sondern eher als Hügel bezeichnen. Vers 5. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt, und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Ich habe den Eindruck, dass Philippus ein recht stiller Mann war, nicht zurückhaltend, wenn es um irgendwelche Aktivitäten ging, sondern eben kein großer Redner. Deshalb könnte es gut sein, dass Jesus ihn mit seiner Frage ein bisschen aus der Reserve locken wollte. Aber das allein konnte wohl nicht alles sein. Warum also die Frage, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Dass Jesus ihn wirklich um Rat gebeten hat, halte ich fast für ausgeschlossen. Jesus brauchte sich keinen Rat zu holen, egal um welches Anliegen es sich auch handelte. Nun, in Vers 6 erfahren wir mehr. Das sagte Jesus aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Also, Jesus stellte Philippus auf die Probe. Der sah, wie die Leute zusammenströmten. 5000 Männer, die Frauen und Kinder noch gar nicht mitgerechnet. Ich schätze, dass es insgesamt mindestens 15.000 Menschen gewesen sind. Eine sehr große Menge zu einer Zeit und in einem Land, in dem man das Wort Infrastruktur auch dem Sinn nach gewiss noch nicht kannte. Sprich, niemand war darauf vorbereitet, so viele Menschen mit Essen zu versorgen, geschweige denn, alles in geordneten Bahnen ablaufen zu lassen. Vers 7. Hier kommt die Antwort auf die Frage Jesu: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Wie kam Philippus auf diesen Betrag von 200 Silbergroschen? Ich denke, das war der Betrag, den sie zu dieser Zeit gerade in ihrer gemeinsamen Kasse hatten. In neutestamentlicher Zeit dürfte ein Silbergroschen, sprich ein römischer Denar, ungefähr dem Tagelohn eines Arbeiters entsprochen haben. Zu wenig, um eine so große Menschenmenge satt zu kriegen. Aus dem Lukas-Evangelium ist zu erfahren, dass die Jünger in dieser Situation damit anfingen, Jesus gute Ratschläge zu erteilen. Zum Beispiel schlugen sie vor: Lass das Volk gehen, damit sie hingehen in die Dörfer und Höfe ringsum und Herberge und Essen finden, denn wir sind hier in der Wüste. Doch Jesus antwortete ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Tja, die Jünger Jesu, die sich sozusagen selbst in den Vorstand gewählt hatten, stellten auf einmal fest, dass sie in Wirklichkeit nur Kellner waren, die die Menschen bedienen sollten. Und das wäre eigentlich schon die ganze Zeit davor ihr Job gewesen. Manch einem von uns geht es vielleicht ähnlich. Der eine möchte gern in den Ältestenkreis der Gemeinde gewählt werden, um dem Pastor oder Prediger endlich mal zeigen zu können, wie er seinen Dienst verrichten soll. Die nötige Sachkenntnis fehlt und erst recht geistliches Urteilsvermögen. Aber was soll's? Diese Großmannssucht gibt es aber auch unter Geistlichen. Manche streben ein höheres Amt im Kirchenbezirk an oder wollen am liebsten Bischof werden. Doch wie viel Segen verpassen manche Leute, weil sie sich für zu gut halten, um einen ganz bodenständigen Dienst zu verrichten und damit Gott zu ehren. Zurück zu unserem Bibeltext im Johannesevangelium. Jesus wollte also Philippus auf die Probe stellen, indem er ihn fragte, wo kaufen wir Brot, damit die vielen Leute etwas zwischen die Zähne bekommen. Philippus rechnete daraufhin Jesus vor, dass sie dafür ohnehin nicht genügend Geld in der gemeinsamen Kasse hätten. Da ergriff Andreas das Wort, der anscheinend mit Philippus ein bisschen näher befreundet war. Die Verse 8 und 9. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, »Es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele?« Anscheinend war Andreas durch die Menschenmenge gegangen und hatte Ausschau danach gehalten, wer von den Leuten Proviant dabei hatte. Die 5 Gerstenbrote dürfen wir uns übrigens nicht so vorstellen, als ob man damit 10 Durchschnittsfamilien hätte satt bekommen können. Diese Brote waren eher einem größeren Brötchen vergleichbar. Man konnte es also drehen und wenden, wie man wollte. Schätzungsweise 15.000 Leute konnte man unter den gegebenen Umständen einfach nicht versorgen. 15.000 Leute? In Vers 10 ist wieder nur von 5.000 die Rede. Jawohl, aber von 5.000 Männern. Und ich denke mal, dass man zu jedem Mann eine Frau und ein Kind hinzuzählen kann, dann bekommt man einen guten Schätzwert, was die Gesamtzahl anbetrifft. Dass es sich bei den 5.000 tatsächlich nur um die Männer handelte, wird im Matthäusevangelium ausdrücklich erwähnt. Da heißt es am Ende des Berichts, die aber gegessen hatten, waren etwa 5.000 Mann ohne Frauen und Kinder. Aber selbst wenn es nur 5.000 insgesamt gewesen wären, weder die 5 Brote und 2 Fische noch die 200 Silbergroschen hätten an der misslichen Situation grundsätzlich etwas ändern können. Das musste auch das Versorgungskomitee, bestehend aus Philippus und Andreas, konstatieren. Stichwort Komitee. Jemand hat mal scherzhaft gesagt, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind, dann gründen wir notfalls ein Komitee. Das besteht aus lauter einzelnen Leuten, die ebenfalls nicht weiter wissen. Aber wenn sie sich regelmäßig zu Beratungen treffen, Protokolle über ihre Sitzungen schreiben und dann irgendwann mehrheitlich zu dem Schluss kommen, die Situation ist aussichtslos, dann, ja dann, nimmt man ihnen das wenigstens ab. Okay, das ist eine sehr negative Sicht der Dinge, aber läuft es nicht häufig genau darauf hinaus? Auch in geistlichen Angelegenheiten, so meine Erfahrung, kommt man manchmal an seine Grenzen und weiß nicht mehr weiter. Aber oft bin ich genau dann von Jesus überrascht worden, indem er eine Lösung aufzeigte, auf die ich selbst nie gekommen wäre oder die für mich selbst auch nicht zu handhaben gewesen wäre. Ähnliches erlebten die Jünger, als sie wegen des fehlenden Essens ihre Köpfe rauchen ließen. Vers 10. Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5.000 Männer. Hierzu liefert das Markus-Evangelium noch ein interessantes Detail. Dort wird berichtet, dass sich die Leute gruppenweise niederließen. Wahrscheinlich setzten sich die Leute, die aus einer bestimmten Gegend kamen, jeweils zusammen. Vielleicht konnte man schon an der Kleidung erkennen, wo jemand zu Hause war. Oder die Leute waren bereits von zu Hause in Gruppen aufgebrochen. Ich lese weiter ab Vers 11. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Was ich Ihnen an dieser Stelle erzählen möchte, ist nicht frei erfunden, sondern hat sich wirklich so zugetragen. Als Student habe ich mal den Vortrag eines Professors besucht, der davon überzeugt war, dass sich viele Wunder aus der Bibel auch ganz natürlich erklären lassen. Die Speisung der 5000 gehörte für ihn auch dazu. Und so behauptete er, dass die Jünger Jesu, schon bevor die Leute kamen, jede Menge Brote und Fische in einer Höhle versteckt hätten. Und Jesus wäre dann immer wieder in die Höhle gegangen und habe Brote und Fische irgendwie unter seinem weiten Gewand versteckt. Anschließend sei er dann zu den Leuten zurückgekehrt und habe immer wieder noch ein Brot und noch einen Fisch aus dem Ärmel gezogen. Damit habe er die Leute beeindrucken und zum Glauben führen wollen. Wenn Sie mich fragen, dieser Hokuspokus wäre so aufwendig gewesen, dass der Glaube daran, dass er tatsächlich funktioniert, größer hätte sein müssen als der Glaube an ein Wunder. Wo hätten denn die vielen Brote und Fische so schnell herkommen sollen? Ich habe damals schon als Student darüber den Kopf geschüttelt, was für seltsame Theorien manche schlauen Köpfe sich einfallen lassen, um bloß nicht an ein Wunder glauben zu müssen. Zurück zum Bibeltext. Nach einer gewiss üppigen Mahlzeit waren die Leute so satt, dass einfach nichts mehr reinging. Obwohl es damals gewiss Leute gab, die kräftig zugelangt haben, weil sie sich nur selten mal so richtig satt essen konnten. 12 Körbe voll Brot blieben übrig. Weiter ab Vers 14. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Dass Jesus vor der Menschenmenge Reis ausnahm, um nicht wie ein König bejubelt zu werden, mag manchen wundern. Denn er war ja der König der Juden und machte daraus teilweise auch gar keinen Hehl. Doch einerseits war seine Stunde noch nicht gekommen, um die Königswürde gewissermaßen in Empfang zu nehmen. Außerdem scheint die Menschenmenge ihn vor allem wegen des vollbrachten Wunders bestürmt zu haben. Und das ging ihm nun völlig gegen den Strich. Denn ein Glaube, der in erster Linie auf Wundern beruht, ist ein wackeliger Glaube. Sobald die Wunder ausbleiben, gerät auch der Glaube ins Wanken. Die nun folgenden Verse berichten auch von einem Wunder. Die es miterleben, bringen allerdings ganz andere Voraussetzungen mit als die große Menschenmenge. Es handelt sich nämlich um die Jünger, die gewiss keine Glaubenshelden waren, die sich aber ganz bewusst Jesus angeschlossen hatten, beziehungsweise in seine Nachfolge gerufen wurden. Ab Vers 16 wird berichtet, am Abend aber gingen seine Jünger hinab an den See, stiegen in ein Boot und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden, und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Und der See wurde aufgewühlt von einem starken Wind. Als sie nun etwa eine Stunde gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See gehen und nahe an das Boot kommen, und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen, »Ich bin's, fürchtet euch nicht.« Da wollten sie ihn ins Boot nehmen, und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fahren wollten. Das Matthäus- und das Markus-Evangelium berichten davon, dass Jesus seine Jünger dazu gedrängt hatte, die Rückreise anzutreten, während er noch zurückblieb, um auf einem Berg zu beten. Während er das tat und das Boot der Jünger sich schon einige Kilometer vom Ufer entfernt hatte, kam es zu diesem Sturm, der ihnen das Fürchten lehrte. Doch Jesus kam mitten im Sturm ihnen zur Hilfe. Wind und Wogen waren für ihn kein Hindernis. Auch wenn Sie das vielleicht schon 20-mal in irgendeiner Predigt gehört haben, Jesus zeigt sich den Menschen, die ihn lieb haben, oft gerade dann, wenn in ihrem Leben im übertragenen Sinn die Wellen über ihren Köpfen zusammenschlagen, wenn Sorgen und Ängste sie quälen, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Vielleicht liegt das daran, dass wir in solchen Situationen mehr als sonst bereit sind, auf Jesus zu hören. Ein kleines Rätsel, das ich nicht lösen kann, ist für mich der zuletzt gelesene Vers 21. Sinngemäß heißt es da, sie wollten Jesus ins Boot nehmen, doch sogleich war das Boot am Land, wohin sie fahren wollten. Handelt es sich hier um ein weiteres Wunder? Oder will Johannes als Verfasser des Johannesevangeliums damit zum Ausdruck bringen, dass sie nun ganz schnell das andere Ufer erreichten, weil der Wind sich gelegt hatte? Eine dritte Möglichkeit besteht darin, dass Johannes sich hier gewissermaßen in der Sprache der Liebe ausdrückt. Will sagen, mit Jesus an Bord vergeht auch eine Zeit der Bedrängnis wie im Nu. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal im Mittelpunkt aus dem Johannesevangelium Kapitel 6, die Verse 1 bis 21. Als nächstes folgt die Rede Jesu über das Brot des Lebens. Mehr dazu in der nächsten Sendung. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.